Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die Straße von Hormuz ist nur wenige Kilometer breit und doch entscheidet sich hier gerade mehr als nur ein regionaler Konflikt. Es geht um Öl, Gas, globale Lieferketten und die Frage, wie stabil die internationale Ordnung noch ist. Denn der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat nach der gezielten Tötung Ayatollah Ali Khamenei's eine neue Eskalationsstufe erreicht. Während sich militärische Drohungen, wirtschaftlicher Druck und diplomatische Signale überlagern, bleibt ein Punkt zentral. Wie weit ist dieser Krieg bereits eskaliert und wie weit kann er noch gehen? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Thomas Volk. Er leitet die Nahostabteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat selbst viele Jahre in der Region verbracht. Mein Name ist Rana Taschko-Padon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Herr Volk, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo.
Bevor wir gleich tiefer einsteigen, beginnen wir mit einer kurzen Aufwärmrunde, bei der ich Ihnen Teilsätze vorgebe, die Sie bitte vervollständigen. Einverstanden?
Gerne.
Die aktuelle Eskalation im Konflikt um den Iran unterscheidet sich von früheren Krisen vor allem dadurch, dass
es sehr weitreichende Folgen hat für die Stabilität in der Region Nahe Osten, aber potenziell auch darüber hinaus.
Die strategische Bedeutung der Straße von Hormuz liegt heute vor allem darin, dass
sie international enorm wichtig ist für Energielieferketten.
Das größte Risiko in den kommenden Wochen besteht darin,
das iranische Regime, das brutal in der Vergangenheit wiederholt auch gegen seine eigene Bevölkerung vorging, an der Macht bleiben könnte.
Dann steigen wir gleich tiefer ein. Herr Volk, lassen Sie uns vielleicht mit der grundlegendsten Frage beginnen. Die US-Regierung formuliert sehr unterschiedliche Ziele, von Freiheit für die Iraner bis hin zur Zerstörung des ballistischen Raketensystems ist die Rede. Gibt es überhaupt klar definierte strategische Ziele oder spielt Donald Trump hier bewusst mit Wahrheit als politisches Instrument?
Zuerst muss man, glaube ich, festhalten, wir erleben jetzt über einen Monat Krieg im Nahen Osten, die von den USA gemeinsam mit Israel gegen Iran begonnen wurden und seitdem eine Dimension, eine Intensität erreicht haben, die viele vermutlich in dieser Form nicht haben kommen sehen. Und die Kriegsziele wurden anfangs doch unterschiedlich definiert. Die Amerikaner, namentlich US-Präsident Trump, hat anfangs deutlich formuliert, es gehe um die Zerstörung der nuklearen Kapazitäten, die Zerstörung des ballistischen Raketensystems. Und dann überlasse man aber den Iranerinnen und Iranern die nächsten Schritte. Während die israelische Regierung, auch hier vor allem Premierminister Netanyahu, seit Beginn deutlich hervorhob, dass es um die Beseitigung dieses Regimes ginge. In den letzten Wochen hat man dann auch von israelischen Kreisen zunehmend vernehmen können, es gehe nicht mehr um einen Regime-Change, sondern mehr um einen Regime-Collapse. Also man hofft, dass dieses Regime in Iran so stark unter Druck gerät, dass es von innen heraus quasi zum Sturz gebracht wird. Man sah also anfangs unterschiedliche Ziele, die von Amerikanern und Israelis definiert wurden. Man ist sich aber einig in dem übergeordneten strategischen Ziel, dass die destabilisierende Kraft des Ayatollah-Regimes in Iran eliminiert werden müsste und dass alles daran gesetzt werden sollte, dass keine nukleare Kapazität des iranischen Regimes möglich sein würde.
Auf die nukleare Kapazität kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber bevor es darum geht, noch eine Frage zu den tausenden angegriffenen Zielen im Iran, von denen die USA ja immer wieder sprechen. Wie belastbar sind solche Angaben und wie lässt sich unabhängig überprüfen, ob zentrale militärische Fähigkeiten Irans, zum Beispiel das Raketenarsenal oder nukleare Infrastruktur, tatsächlich nachhaltig geschwächt wurden?
Wir wissen von amerikanischen und israelischen Angaben, dass in der Tat tausende militärische Ziele in Iran getroffen wurden, dass schon in der ersten Minute des Angriffs am 28. Februar 2026 ja über 40 Führungspersönlichkeiten des iranischen Regimes eliminiert werden konnten und dass die Luftabwehr der Iraner ausgeschalten werden konnte, dass inzwischen ja auch die maritime Schlagkraft des Iran beseitigt werden konnte, indem die Marine zerstört werden konnte und so weiter. Das heißt, es wurden strategisch wichtige militärische Kapazitäten des Iran bereits durch die Angriffe zerstört. Wichtig zu betonen ist meiner Meinung nach auch, dass die Amerikaner und die Israelis mehrheitlich militärische Ziele angreifen, während das iranische Regime durch seine Gegenangriffe ja gewissermaßen wahllos um sich schießt und auch zivile Infrastruktur angreift. Sowohl in Israel als auch in den arabischen Golfstaaten kam es in den letzten Wochen bereits zu Todesopfern und Verletzten, weil das iranische Regime ohne Rücksicht auf Verluste eben auch zivile Infrastruktur angreift.
Ein Thema, was ja bei diesem Krieg immer wieder im Zentrum steht, ist das iranische Nuklearprogramm, auf das Sie eben schon zu sprechen gekommen sind. Was würde es konkret bedeuten, dieses Programm entscheidend zu beschädigen? Und worin könnte man das objektiv auch erkennen, gerade von außen?
Da gilt es nochmal darauf hinzuweisen, dass die Islamische Republik Iran im Grunde seit der Islamischen Revolution 1979 zu einem destabilisierenden Akteur im Nahen Osten wurde, Stellvertreter, sogenannte Proxys in der Region etablierte, die Hisbollah im Libanon, die Houthi-Milizen im Jemen, in der Vergangenheit der sogar die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen finanziell unterstützte. Also das iranische Regime hat sich seit Jahrzehnten ein Stellvertreternetzwerk aufgebaut, das zum Ziel hat, und das wurde in der Vergangenheit ja auch deutlich durch die Iraner formuliert, Israel zu zerstören. Und für dieses Ziel war das iranische Regime auch bereit, Uran hoch anzureichern, um im Grunde in den Besitz einer atomaren Waffe zu kommen. Das wäre ein Horrorszenario, nicht nur für die Sicherheit Israels, sondern für die Stabilität der gesamten Region und im Übrigen dann auch Europas gewesen, denn allzu weit weg sind wir von dieser Region nicht. Und deswegen ist es ein wichtiges Ziel dieser militärischen Kampagne der Israelis und der Amerikaner, alles dafür zu tun, dass das iranische Regime sich eben nicht nuklear bewaffnen kann. Dazu gab es in der Vergangenheit schon die unterschiedlichsten Initiativen, vor einigen Jahren ja auch das JCPOA, wo versucht wurde, durch diplomatische Verhandlungen.
Das JCPOA, könnten Sie das nochmal erklären?
Das war vor wenigen Jahren ein Abkommen, in dem die Iraner gemeinsam mit den Amerikanern und europäischen Staaten diplomatisch durch Verhandlungen versuchten, darauf hinzuwirken, dass die Urananreicherung in Iran nicht weiter vorangetrieben wird und vor allem dafür zu sorgen, dass der Iran nicht in den Besitz einer Atomwaffe gelangen könnte. Da sind verschiedenste Verhandlungsrunden gelaufen. In der letzten Trump-Periode gab es da schon die Erkenntnis, dass man mit diesem iranischen Regime nicht verlässliche Verhandlungen wird führen können. Und das zeigte im Grunde genommen schon in den letzten Jahren, dass, obwohl diplomatische Bemühungen unternommen wurden, das iranische Regime nie ernsthaft bereit war, über die Aufgabe seiner nuklearen Kapazitäten zu verhandeln. Es hat auf Zeit gespielt. Es hat europäische Akteure auch getäuscht. Und war bis vor wenigen Monaten ja in der Lage, das Uran so weit anzureichern, dass es möglicherweise kurz davor gestanden hätte, auch in den Besitz einer Atomwaffe zu kommen.
Jetzt haben Sie bereits über Proxys in der Region gesprochen. Welche Rolle spielen denn die regionalen Kräfte und die Nachbarstaaten wie die Golfstaaten oder Akteure im Libanon wie die Hisbollah? Und wie groß ist auch die Gefahr, dass dieser Konflikt über die Stellvertreter sich weiter ausdehnt?
Also was wir bereits erleben, ist, dass seit Anfang März auch die Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon Teil dieses Krieges wurde, auch Israel angegriffen hat. Die Hisbollah ist der entscheidende Stellvertreter Irans in der Region, der einflussreichste. Es sind auch alle Beobachter überrascht, dass die Hisbollah immer noch über so starke militärische Kapazitäten verfügt und Israel bis in diese Tage hinein nach wie vor stark angreifen kann. Bei der Hisbollah kommt erschwerend hinzu, dass sie im Südlibanon quasi direkt an Israel angrenzt, dass sie über Kämpfer verfügt, die auch bereit wären, direkt mit israelischen Truppen in Kampfeinsätze einzusteigen. Und ohne Zweifel ist die Hisbollah unter direkter Kommandostruktur der iranischen Revolutionsgarden inzwischen und versucht alles, um diesen Krieg weiter in die Länge zu treiben. Andere Stellvertreter sind die Houthi-Milizen, die vor einigen Tagen ebenso in den Krieg eintraten, inzwischen schon mehrere Raketen auch auf Israel abschossen. Und da steht zu befürchten, dass sie auch weiterhin am Roten Meer versuchen werden, die Schifffahrt mit einzuschränken. Die zentrale Herausforderung bleibt daher, das iranische Regime so stark zu schwächen, dass Militärziele weiter ausgeschaltet werden können und das iranische Regime eben nicht mehr in der Lage sein wird, Terror und Instabilität über die gesamte Region zu säen.
Herr Volk, wenn man sich die Lage anschaut, dann stellt sich fast zwangsläufig die Frage, wie weit dieser Konflikt überhaupt gehen kann. Immer wieder wird die Frage nach möglichen Bodentruppen aufgeworfen. Wäre ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran militärisch sinnvoll oder politisch überhaupt durchhaltbar?
Iran ist geografisch ein riesiges Land. Es ist mit einer Bevölkerung von über 90 Millionen ebenso sehr groß und es verfügt vor allem über eine Revolutionsgarde, die im Grunde ja derzeit de facto die Macht im Land übernimmt. Über hunderttausende kampfbereite und schwer bewaffnete Einheiten. Hinzu kommen Basij-Milizen und weitere Milizen, die bereit sind, Kämpfe zu führen, auch da dieser Krieg natürlich ideologisch hoch aufgeladen ist. Ich erwähnte die Islamische Revolution 1979 und im Grunde ist das ein Szenario, auf das sich das iranische Regime seit Jahrzehnten vorbereitete, nämlich den Kampf gegen amerikanische und israelische Truppen. Und daher sollte niemand den Zweifel daran haben, dass iranische Milizen und die Revolutionsgarden bereit sein werden, ihr Land zu verteidigen, zu kämpfen. Und sollte es daher tatsächlich zu einer US-amerikanischen Bodenoffensive kommen, dann würde ein blutiger und vermutlich auch langanhaltender Krieg die Folge sein, da die Revolutionsgarden in einer Kamikaze-Strategie versuchen würden, die Kosten der Amerikaner schnell in die Höhe zu treiben.
Selbst wenn große Teile iranischer Infrastruktur getroffen wurden, wie viel militärische Handlungsfähigkeit bleibt dem Iran realistisch? Und reicht diese Fähigkeit aus, um weiterhin strategischen Druck auszuüben, etwa über die Straße von Hormuz?
Also in der Tat, über einen Monat Krieg und viele Beobachter sind überrascht, dass es so lange dauert und der Iran bis heute noch in der Lage ist, Israel, aber auch die arabischen Golfstaaten anzugreifen und auch Verluste zu bewirken. Ebenso ist man über die nach wie vor bestehenden militärischen Kapazitäten der Hisbollah erstaunt. Und der Iran dürfte sich auch als Folge des 12-Tage-Krieges zwischen Iran und Israel, auch teilweise unter amerikanischer Beteiligung im Sommer 2025, vorbereitet haben und dezentral aufgestellt haben, um die Kommandostruktur landesweit in die Fläche zu treiben und auch die Waffensysteme weniger geballt in städtischen Großräumen zu lagern, sondern auch in die Fläche des Landes zu gehen. Von daher sehen wir nunmehr seit über einem Monat, dass der Iran nach wie vor in der Lage ist, militärische Gegenschläge beachtlicher Art und Weise vorzunehmen und obwohl es erhebliche Verluste bereits im Land gab, immer noch nicht zu unterschätzen ist. Der zweite Punkt ist natürlich die energiepolitische Auswirkung des Krieges. Im Grunde entwickelt sich das Ganze ja zu einem Energiekrieg, eben auch durch die Blockade des iranischen Regimes der Straße von Hormus. Immerhin gehen über 20% der globalen Energielieferungen ja auch durch dieses Nadelöhr. Und da sieht man, dass die Energiepreise, Energielieferketten weltweit bereits davon beeinträchtigt sind. Nicht nur in Europa, auch noch viel stärker in Ländern Asiens. Und dass diese Komponente eben auch bewusst vom iranischen Regime genutzt wird, um im wahrsten Sinne des Wortes die Kriegskosten für die globale Wirtschaft in die Höhe zu treiben.
Europa ist ja nicht direkt militärisch beteiligt, aber eben stark wirtschaftlich davon betroffen. Welche strukturellen Folgen könnte dieser Konflikt für Energiepreise, Inflation, Industrie und geopolitische Abhängigkeiten in Europa haben?
Kurzfristig, und das sehen wir aktuell ja schon, sind Preissteigerungen die Folge, sowohl an der Zapfsäule, was die Ölpreise angeht, für jeden spürbar, aber indirekt dann natürlich auch über eine zu erwartende höhere Inflationsrate und ein Abflachen des erwartbaren Wirtschaftswachstums. Geopolitisch werden natürlich zu beobachten sein, wie mittel- und dauerhaft die Folgen dieses Krieges aussehen könnten, sowohl im Kontext der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Golfstaaten, die bereits ja eingegangen wurden. Wir wollten unsere Energieressourcen diversifizieren, haben uns daher in den letzten Jahren verstärkt auch auf die Golfstaaten konzentriert. Dort gibt es jetzt Selbstangriffe auf die Energieinfrastruktur. Das heißt, auch dort wird sich perspektivisch etwas an den Energiepartnerschaften verändern können. Und die große Frage nach Ende dieses Krieges, wann auch immer er erfolgen wird, wird natürlich sein, was bedeutet das auch für die außenpolitische Orientierung der Länder der Region, vor allem im Hinblick auf die Frage, ob sie sich weiter auf Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten von Amerika werden verlassen wollen oder ob sie sich möglicherweise andere Partner in der Region oder möglicherweise sogar noch weiter in Fernost suchen werden.
Inwiefern halten Sie das für wahrscheinlich, dass Europa stärker hineingezogen wird in diesem Krieg?
Also dazu gibt es ja die verschiedensten Stellungnahmen bereits in den letzten Wochen. NATO-Generalsekretär Rutte sagte wiederholt, dass das kein Krieg der NATO sei und man gleichzeitig natürlich bereit sei, jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen. Es gab ja auch Angriffe auf die Türkei, die abgefangen werden konnten von NATO-Abwehrsystemen. Aber es ist deutlich, dass dies kein Krieg der NATO aktuell ist und die Europäische Union appelliert wiederholt, dass der Krieg zeitnah ein Ende finden müsste. Gleichzeitig muss man sagen, ist inzwischen ja auch der Iran überhaupt nicht bereit, über irgendwelche Waffenstillstände zu beraten und möchte diesen Krieg auch gezielt weiter fortsetzen. Wir sind sicher durch die bereits erwähnten steigenden Energiepreise, durch wirtschaftspolitische Maßnahmen von diesem Krieg betroffen, aber es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass Europa bzw. die Europäische Union zu einem aktiven Teil dieses Krieges werden könnte.
Konflikte werden ja selten nur außenpolitisch geführt. Wenn man die innenpolitische Lage im Iran und in den USA nebeneinander legt, wer steht aktuell stärker unter Druck? Washington oder Teheran?
Naja, das ist eine Frage, die man unterschiedlich beantworten kann. Klar ist, dass der Iran militärisch massiv unter Druck steht. Die militärische Infrastruktur wurde bereits erheblich geschwächt. Der Iran ist unter Druck geraten militärisch und er wird politisch zunehmend unter Druck geraten, denn durch die iranischen Angriffe auf arabische Golfstaaten wird sich die Beziehung am Golf auch langfristig verändern und werden die Golfstaaten nicht vergessen, dass sie von Iran so erheblich angegriffen wurden. In den Vereinigten Staaten von Amerika steigt der innenpolitische Druck natürlich auch. Der Krieg ist enorm teuer, um die 1 Milliarde Dollar pro Tag Kriegskosten. Wir haben dieses Jahr Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten. Das wird man sich nicht allzu lange auch innenpolitisch als Thema erlauben wollen, je näher man an das Wahldatum kommt. Von daher ist sicher auch in den Vereinigten Staaten ein innenpolitischer Druck zu spüren, zeitnah Kriegserfolge vorzuweisen bzw. zu einem Ende dieses Krieges zu kommen. Aber militärisch, das steht völlig klar fest, sind natürlich die Iraner bzw. das iranische Regime erheblich unter Druck geraten.
Herr Volk, wenn wir zum Schluss den Blick nach vorne richten, welche realistischen Entwicklungspfade sehen Sie? Oder anders gefragt, an welchen konkreten Signalen ließe sich früh erkennen, ob wir uns in Richtung Deeskalation oder weiterer Eskalation bewegen?
Wir erleben, glaube ich, gerade einen Moment in unserer direkten Nachbarregion, und das ist der Nahe Osten, ja, in dem sich die Länder der Region in einer komplett neuen Wirklichkeit wiederfinden, in der neue Allianzen, neue Sicherheitsarchitekturen entstehen und es zu geostrategischen Veränderungen kommt, deren Auswirkungen sicher erst in einem Jahrzehnt richtig abschätzbar werden. Aber seit dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erleben wir, dass der Nahe Osten sich in einem Transformationsprozess befindet. Das ging weiter dann mit dem Krieg im Gazastreifen, mit dem Krieg gegen die Hisbollah im Libanon, die ja Israel zuvor angriff, mit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 in Syrien, mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und Iran ja schon seit dem April 2024, dann mit dem Krieg im Sommer 2025, jetzt wieder gegipfelt in diesem großen Krieg der Amerikaner und Israels gegen Iran und den iranischen Gegenreaktionen auf die arabische Welt. Das sorgt für Unruhe, für eine Instabilität in der Region, die seit 2,5 Jahren zu einer neuen Normalität in der Region wurde. Und es wird enorm wichtig, auch für die Europäische Union sein, zu sehen, welche neue Sicherheitsarchitektur und welche neue geostrategischen Allianzen am Ende dieser Kriege stehen werden. Klar ist, die Region schreibt sich aktuell neu. Es entstehen neue Verbindungen, neue Dynamiken in der Region. Die Golfstaaten sind aktuell wieder stärker zusammengerückt. Sie haben Iran auch durch seine Aggression als Feindbild erkannt. Syrien ist aktuell, obwohl es selbst noch im Umbruch ist, quasi stabil und nicht von diesem Krieg betroffen. Die Zukunft des Libanon ist natürlich offen, weil die Frage im Raum steht, wie kann man sich von der Knechtschaft durch die Hisbollah lösen. Die Zukunft des Gazastreifens bleibt offen. Die Entwaffnung der Hamas ist immer noch nicht erfolgt. Und dann stehen ebenso Parlamentswahlen in diesem Jahr in Israel an, die ganz entscheidend auch mit einem Beitrag dazu leisten werden, wie die zukünftige israelische Politik in der Region aussehen wird. Von daher sind ganz viele Unbekannte aktuell in der Region vorhanden, aber klar sein dürfte, dass diese Region sich aktuell so stark verändert, dass das auch mittelfristig Auswirkungen darauf haben wird, welche deutsche Außenpolitik wir im Nahen Osten dann gestalten werden.
Herr Volk, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Ich danke ebenso.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Thomas Volk und ich haben uns heute am Donnerstag, dem 2. April, unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.